Geschätzte Bäcker, liebe Freunde, willkommen zum The Port Magazin Nummer 33. Diesmal mit so einigen Neuigkeiten von der Spielemesse E3 2018, die just zu Ende ging. So gab Microsoft dort etwa einige Informationen zur Zukunft der Xbox sowie zu Streamingplänen bekannt. Der Konzern kaufte außerdem gleich 5 neue Entwicklerstudios. EA hingegen bietet eine neue Spiele-Flatrate an und Ubisofts Plan, Inhalte für Beyond Good and Evil 2 zu crowdsourcen, stößt auf Kritik. Dann meckern gerade viele Spiele über Sony wegen Fortnite und Crossplay. Da werfen wir ein Auge drauf, genauso wie auf die Pläne Valves, Steam nach China zu bringen und die Probleme des Konzerns, die Steam Link App im iOS App Store zu veröffentlichen. Dann gab es außerdem noch einen riesen Bohai um den Release-Zustand von Tennis World Tour und wir erfahren, wieso Jurassic World Evolution ohne Mods auskommen muss. Und weil es Redakteuren weltweit in den kommenden Wochen unter Strafe verboten ist, auf Fußballanalogien zu verzichten, würde ich sagen, Anstoß für Magazin Nummer 33. E3 2018, Microsoft kauft Studios, setzt auf Streaming, plant Konsolen. Auf der Spielemesse E3, die in den vergangenen Tagen in Los Angeles stattfand, gab es wie jedes Jahr zahlreiche Spieleankündigungen, Detailinfos zu Spielen, Trailer und Gameplay-Szenen, also all das, was ich bewusst hier im The Pod Magazin weglasse, weil es eh überall im Netz aufbereitet wird. Aber auch dieses Jahr, da gab es einige News, die darüber hinausgehen, etwa bei Microsoft. Im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz kündigte der Publisher und Xbox-Plattformbetreiber die Akquise von gleich 5 neuen Studios an. Der wäre mit The Initiative ein neu gegründetes kalifornisches Indie-Studio. Geleitet wird es von Daryl Gallagher, der als Art Director und Studioleiter beim Tomb Raider-Studio Crystal Dynamics tätig war und zuletzt bei Square Enix und Activision Studios und Spieleentwicklungen leitete. Studio-Einkauf Nummer 2 ist der britische Forza Horizon-Entwickler Playground Games, der ohnehin bislang nur für die Xbox-Plattform entwickelte. Nun gehört das Studio direkt zu Microsoft. Ähnlich ist die Lage bei Undead Labs. Das US-Entwicklerstudio veröffentlichte mit State of Decay sowie dem jüngst erschienenen Nachfolger ohnehin nur für die Xbox bzw. Windows 10. Einkauf Nummer 4, Compulsion Games in Montreal. Aktuell arbeitet das Studio an der schrillen Dystopie The Happy Few, in dem eine Nachkriegsgesellschaft mit Drogen glücklich und naiv gehalten wird. Das Roguelike erscheint am 10. August, wahrscheinlich auch für die PS4. Es war als Multiplattform-Projekt konzipiert, danach jedoch werden es nur noch Xbox- und Windows-Spiele sein, die Compulsion Games herstellt. Und die große Überraschung zum Schluss, Ninja Theory. Das britische Studio hinter Actionspielen wie Heavenly Blade, Enslaved, DMC, Devil May Cry und Hellblade wird von Microsoft gekauft. Und das ist ungewöhnlich oder zumindest überraschend angesichts der Tatsache, dass das Team mit Hellblade lautstark die Idee eines Independent AAA-Spiels propagierte, also eines unabhängig entwickelten Spiels, das dank cleverer Workflows trotz eines kleinen Studios eine Produktionsqualität bietet, wie man sie sonst nur von den großen Blockbuster-Titeln der Publisher gewohnt ist. Und diesen Weg, kreative Freiheit und mutige Projekte abseits irgendwelcher Monetarisierungstrends, den will und darf das Studio auch weiter beschreiten, so zumindest lautet die Message einer Videobotschaft von Ninja Theory anlässlich dieser Neuigkeit. Außerdem kündigte Microsoft einen erweiterten Katalog für Microsofts Game Pass-Abo an, der nunmehr nicht nur massig Xbox 360-Spiele und aktuelle Eigenproduktionen enthält, es kommen zugegeben recht abgehangene Third-Party-Spiele wie The Division oder Fallout 4 hinzu. Dazu sollen Game Pass-Abonnenten dank eines neuen Algorithmus, der die Installation sowie den Download von Digitalspielen optimiert, zukünftig weniger warten müssen, bis einzelne Titel spielbar sind, während der Download noch läuft. Und dann sagte Phil Spencer, Head of Xbox im Microsoft-Konzern, auch noch etwas zur Zukunft. Und zwar arbeitet man bei Microsoft aktuell an einem Cloud-Gaming-Service, also Game-Streaming. Das Ziel sei es, so Spencer, Gaming in Konsolenqualität anzubieten, egal auf welchem Gerät man spielt, also Xbox, PC oder Smartphone. In einem aufschlussreichen Interview mit dem Giant Bomb-Chefredakteur Jeff Gerstmann begründete Spencer diese Strategie mit folgender Analogie. Der ganze Planet nutzt Smartphones, Milliarden von Menschen. Einige 100 Millionen haben eine Spielkonsole, aber was ist mit Leuten, die nicht mal einen HD-Fernseher oder einen Monitor haben, die auch keinen PC besitzen? Ihr einziges Gerät mit Rechenpower ist ihr Telefon. Und warum sollten sie nicht auch vollwertige Konsolentitel darauf spielen können? Das bedeutet aber nicht das Ende der Konsolen. Laut Spencer arbeitet Microsoft bereits an den nächsten Xbox-Konsolen, ja, Plural, die 2020 erscheinen sollen. Von Sony und Nintendo gab es auf dieser E3 kein Wort zur aktuellen Firmenstrategie oder zu Zukunftsplänen. Dafür gab es aber noch von 2 Third-Party-Herstellern interessante Neuigkeiten. E3 2018, Electronic Arts kündigt Spiele-Flatrate an. Im Rahmen der Spielemesse E3 kündigte Electronic Arts sein neues Abo-Angebot namens Origin Access Premier an. Dabei handelt es sich um eine Art Spiele-Flatrate für PC-User, die alle EA-Eigenproduktionen umfasst und die im Jahr ca. 100 Euro kosten soll. Dazu gibt es Boni wie Rabatte im EA-Store für DLCs oder FIFA-Points und die Möglichkeit, viele neue EA-Titel bereits vor dem Release zu spielen. Dazu kommt dann noch ein Katalog von ca. 100 bereits erschienenen Titeln. Das Angebot erscheint sehr aggressiv. Nach Adam Ries rechnet es sich, zumindest theoretisch, für all jene, die im Jahr mindestens 2 EA-Vollpreisspiele kaufen. Ob es irgendwo nicht noch einen Haken gibt, das wissen wir aktuell noch nicht. Schließlich ist Origin Access Premier noch nicht gestartet. Im Sommer soll das Angebot in den USA in den Start gehen, bei uns sicherlich wenig später. Und Achtung, es besteht Verwechslungsgefahr mit Origin Access, also ohne Premiere. Das ist ein bereits etabliertes Abo für EA-Spieler, die für ca. 25 Euro im Jahr einen Spielekatalog von etwa 40 Titeln, Rabatte und das Probespielen von Vollversionen bietet und damit deutlich weniger als die Premiere-Variante des Abos. Wer also mit diesem Angebot Origin Access Premier liebäugelt, der sollte auch warten, bis das wirklich startet und sieht jetzt nicht versehentlich das im Vergleich deutlich kastrierte normale Origin Access-Abo holen. E3 2018, Ubisoft will Teile von Beyond Good and Evil 2 crowdsourcen. Im Rahmen einer Gameplay-Präsentation des Science-Fiction-Action-Spiels Beyond Good and Evil 2 kündigte Publisher Ubisoft auf der E3 2018 eine Kooperation mit der Online-Kollaborationsplattform Hit Record an. Die Idee? Fans und Künstler weltweit tragen zu den Assets von Beyond Good and Evil 2. Geplant sind für Phase 1 Musikstücke, Poster und Werbespots für die Ingame-Radiosender. User können ihre Werke auf der Plattform Hit Record, die wurde gegründet vom Schauspieler und Regisseur Joseph Gordon-Levitt, einreichen oder dort mit anderen kollaborieren. Wessen Werke im Spiel landen, der soll dann auch dafür bezahlt werden. In einem Video zur Phase 1 dieses Projekts erklären die Hit Record-Betreiber, dass Künstler hierfür nicht, wie sonst auf der Plattform, am Profit des Endprodukts beteiligt sind. Vielmehr habe man ein Budget von $50.000 reserviert, das am Ende der ersten Einreichungsphase auf alle User verteilt wird, deren Assets im Spiel landen. Die Auswahl, was im Spiel landet und was nicht, die trifft Ubisoft. Und Hit Record wird dann händisch ermitteln, welchen Anteil die einzelnen User hierbei hatten und veröffentlicht ein sogenanntes Profit Proposal, also einen Vorschlag, wie die $50.000 auf alle Teilnehmer, deren Inhalte im Spiel landen, verteilt werden sollen. Darauf folgen dann 2 Wochen Open Feedback Phase, während der die Künstler und die Community Feedback geben können, ob die Verteilung so okay ist. Jede Anfechtung soll dabei von Hit Record geprüft werden. Und am Ende steht dann eine finale Aufstellung, die dann über einen Dienstleister ausgezahlt wird. Und dieser Plan zog rasch Fragen, Skepsis und Kritik nach sich. Der Comiczeichner, Illustrator und YouTuber TB Skine warnte in einem Video davor, hier mitzumachen, es sei denn, die Partizipation am Spiel sei dabei Lohn genug. Denn niemand habe hier eine Garantie, überhaupt für seine Arbeitsstunden bezahlt zu werden und wenn, dann garantiert nicht fair. Auch die Tatsache, dass man am Ende alle Teilnehmer über die Verteilung streiten lässt, lehnt er ab. Er vergleicht die Kooperation von Ubisoft und Hit Record mit sogenannter Speculative Work, also der Masche, fertige Werke von Künstlern einzufordern und erst dann zu entscheiden, welche man bezahlen will. In Freiberuflerkreisen wird diese Strategie neben »Wir bezahlen dich mit Reichweite« extrem negativ betrachtet, da jeder Künstler hier viele Arbeitsstunden investiert und am Ende leer ausgehen könnte. Gratis arbeiten und vielleicht später bezahlt werden, das ist eine Unart und leider üblich. So gab es vor kurzem etwa einen kleinen Shitstorm in der deutschen Entwicklerszene, weil ausgerechnet das Design der Gamescom-T-Shirts der Köln-Messe mittels eines Kreativwettbewerbs entsteht, bei dem 10 Gewinner Messetickets und teilweise auch Merchandise und die Unterkunft als Bezahlung winken. Speculative Work also. Alle anderen, die mitgemacht haben, gehen leer aus. Viel besser und auch Gott sei Dank branchenüblich ist eine beidseitige Geschäftsbeziehung zwischen einem Auftraggeber und einem freiberuflichen Künstler, bei dem vorab die geplante Arbeitszeit und der konkrete Umfang der Assets detailliert besprochen werden und verhandelt, und zwar im Dialog und mit fairen Preisen. Auch anderswo zeigten sich Künstler und Entwickler Ubisofts Plan gegenüber skeptisch, was Hit Record-Gründer Gordon Levitt am 14. Juni zu einer Stellungnahme bewegte, in der er sich gegen die Einschätzung wehrt, dass hier Speculative Work eingefordert wird. Er sieht aber auch ein, warum der Eindruck entstünde. Drum grenzt er auch die Rolle von Hit Record ein. Das sei keine Plattform, mit der ein Künstler seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Manche Projekte sind am Ende Kunst um der Kunst willens. Aber manche lohnen sich auch wirklich für die Künstler und sichern damit auch den Fortbestand der Plattform. Und alle Künstler behalten die Rechte an ihren Werken. Ubisofts Anliegen in diesem konkreten Fall sei außerdem, den Fans eine Möglichkeit zur Mitgestaltung von Beyond Good and Evil 2 zu geben und nicht möglichst billig möglichst viele Assets ins Spiel zu bringen. Man würde bei Ubisoft keinen einzigen Job durch die Kooperation einsparen und es ginge hier Ubisoft auch nicht ums Geld. Warum man dann nicht einfach alle User bezahlt, die mitmachen, ob ihr Zeug am Ende im Spiel ist oder nicht? Weil dann zahllose Opportunisten die Plattform stürmen und versuchen würden, mit einem Minimum an Engagement einen Anteil an den ausgeschütteten Geldern zu bekommen, erklärt er. Ein schlüssiger Einwand, aber auch keine Lösung. Dass Kreative angemessen für ihr Werk entlohnt werden sollten, das ist im digitalen Zeitalter ein brandaktuelles Thema mit vielen Facetten. Man denke an Bethesda's Creation Club, eine Plattform für User-Generated Content für Skyrim und Fallout 4, in der die Urheber an den Verkäufen ihrer Inhalte beteiligt sind. Oder daran, wie die Website Nexus Mods weiterhin gratis Mods anbieten will, aber plant, erfolgreiche Modder zu bezahlen. Vielleicht widmen wir uns diesem Thema in Zukunft ja nochmal konkret. Das ist sicher interessant, auch wenn es nur indirekt mit Spielen zu tun hat. Feedback hierzu wird gerne genommen, am besten in unserem Forum unter forum.gamespodcast.de. Wirbel um den Release-Zustand von Tennis World Tour. Das am 22. Mai erschienene Tennis World Tour vom französischen Entwickler Maximum Games kam weder bei der Presse noch bei den Usern gut an. Es ist ein altbackenes, unfertiges, im Vergleich zur Konkurrenz schlichtweg unnötiges Tennisspiel. Warnhinweise gab es bereits vor Release, etwa Vorschauen, die dem Spiel Potenzial zugestanden, aber noch zahlreiche offene Baustellen aufzeigten und das ganz kurz vor dem geplanten Release-Termin. Öl ins Feuer goss hierbei ein von der französischen Nachrichtenseite Le Monde veröffentlichter Artikel über das Geschäft des Publishers Big Ben Interactive, der dieses Spiel vertreibt. Dort nämlich wird der Unternehmensgründer Alain Falk mit unglaublichen Aussagen zitiert. So sei das Spiel wenige Wochen vor Release nur zu 20% fertig gewesen. Man habe aber den Release nicht verschieben wollen, weil bereits in Marketing investiert wurde. Man würde nun das Spiel aber peu à peu verbessern und 2019 auch eine verbesserte Version neu veröffentlichen. Was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, gibt sich Falk dabei unbesorgt, denn man habe bereits 500.000 Exemplare an den Handel ausgeliefert, dem man dabei kein Rückgaberecht einräumt, davon profitiere man also. Ungeheuerlich, was? Diese Gier, diese Dreistigkeit. Dieses Skandälchen machte freilich in der Spielepresse die Runde und sorgte am 13. Juni dann auch dafür, dass Big Ben eine Stellungnahme zum Sachverhalt veröffentlichte. Darin werden die Zitate Falks als Kommunikationsproblem beschrieben. Vielleicht hätten noch 20% zur Fertigstellung des Spiels gefehlt und das meinte Anna Falk. Denn das Spiel ist mit seinen vielen Stadien ja wohl offensichtlich jetzt schon viel weiter als zu 20% fertig und sonst würde es ja wohl auch kaum durch die von Sony und Microsoft vorgeschriebene Freigabe für ihre Konsolenplattform durchgelaufen sein. Auch die Aussage bezüglich des Rückgaberechts des Handels stimme nicht, so Big Ben Interactive. Hier hätten Handelspartner branchenübliche Retourenrechte von bis zu 100%. Dann listet die Pressemitteilung auch noch ausführlich die vielen geplanten Verbesserungen und Veränderungen auf, die das Entwicklerteam für Tennis World Tour in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlichen wird und unterstreicht damit noch einmal, dass das Tennisspiel tatsächlich Prozentwerte hin oder her in einem unfertigen Zustand auf den Markt kam. Und egal, welche Narration jetzt am Ende stimmt, die wilde Ungeheuerliche von Alain Falk oder die PR-Narration des Kommunikationsfehlers, besser wird das Spiel dadurch leider auch nicht. Keine Mods für Jurassic World Evolution, der Lizenz wegen. Eine ganz kurze Neuigkeit zum Dino-Park-Aufbauspiel Jurassic World Evolution, das am 12. Juni für PC erschien und vom Planet Coaster-Entwickler Frontier Developments stammt. Und zwar erfuhr die GameStar vom Studio, warum das Spiel keine Mods unterstützen wird. Das erfuhr die GameStar bereits im April, eine Begründung blieb jedoch aus und die ist jetzt eingetroffen und sie lautet wie folgt, Zitat, Jurassic World Evolution wird keine Mods unterstützen, wir haben nichts gegen Modding und in der Vergangenheit unglaubliche Designs der Community für unsere Spiele gesehen, aber es wäre sehr schwierig für einzelne Mods, den von uns angestrebten Detailgrad und die visuelle Qualität zu erreichen. Wir sind sehr froh darüber, mit Universal Studios zusammenzuarbeiten und Zugriff auf großartige Assets bekommen zu haben, um damit eine Welt zu erschaffen, die den Filmen von Aussehen und Gefühl her treu bleibt. Letztlich konzentrieren wir uns darauf, Spielern die bestmögliche Jurassic World Evolution Erfahrung bieten zu können, während wir gleichzeitig das Universum respektieren. Zitat Ende. Kurz gesagt, die Lizenz verhindert Modding. Und auch wenn es in der Stellungnahme nicht konkret angesprochen wird, ich wette, für die Lizenzinhaber Universal Studios wäre so etwas wie ein arg grob modelliertes Gebäude aus Modderhand gar nicht so problematisch. Ein Alien-Monster anstelle eines Raptors aber schon. Oder irgendwelche anderen Marken, die im Lizenzumfeld von Jurassic World nichts zu suchen haben. Steam News. Probleme beim Start der Streaming-App für iOS und Steam China angekündigt. Steam wird offiziell in China an den Start gehen, das teilte Valve am 11. Juni mit. In Kooperation mit Perfect World, einem Publisher mit Hauptsitz in Shanghai, der bereits Valves Online-Spiele Dota 2 und Counter-Strike Global Offensive in China betreibt, soll eine offizielle Version von Steam auf dem chinesischen Markt erscheinen. Steam wird von chinesischen Spielern längst genutzt, allerdings drohen aufgrund des inoffiziellen Status des Dienstes Blockade oder Zensur. Und so können beispielsweise chinesische Spieler nicht aktuell auf die Steam-Community zugreifen. Die Kooperation mit Perfect World dürfte also Valves Spielevertriebsplattform offiziell den Weg in den chinesischen Markt ebnen. Zugeständnisse wie Zensurmöglichkeiten dürften dabei sicherlich gemacht werden. Dieses neue Geschäftsfeld soll aber am Ende gar keinen Einfluss auf den Rest von Steam und Valve haben. Einen Release-Zeitraum von Steam China, den gibt es auch noch nicht. Fest steht nur, Valve, wie so viele andere Unternehmen auch, will endlich richtig auf den boomenden chinesischen Markt und nutzt hierbei das Mittel der Wahl, einen lokalen Partner. So viel zu China und jetzt noch was zu Apps. Denn im Mai veröffentlichte Valve die Steam Link App für Mobilgeräte, also Smartphones und Tablets, mit der sich Steam-Spiele vom heimischen PC auf das Gerät streamen lassen, solange man im gleichen Netzwerk ist. Ich berichtete darüber. Zunächst gab es die App nur für Android, doch am 24. Mai gab Valve bekannt, dass die App im iOS Store abgelehnt wurde. Darin läge nämlich ein Business-Konflikt mit den aktuellen App-Guidelines vor. Wie sich herausstellt, erlaubt Apple nicht, dass Apps eigene Stores enthalten, mit denen User Software auf dem Gerät installieren. Sowas ist Steam Link eigentlich nicht, aber man kann darin den Steam Store des Host-PCs bedienen. Und hoffentlich reicht das aus, damit Apple die App nicht für iOS zulässt. Dieser Ernüchterung folgte Erleichterung, denn bereits am 4. Juni führte Apple im Rahmen seiner Worldwide Developers Conference neue App-Richtlinien ein, die spezifisch Apps zum Streaming von PC-Inhalten erlauben. Und das dürfte Valve erlauben, die Steam Link App neu einzureichen. Bislang gibt es diese iOS-Version noch nicht, anscheinend aber bald. Aber ach, warum sollte eine Lösung in der Welt der digitalen Vertriebsplattformen verschiedener Unternehmen am Ende für den Kunden einfach sein, wenn es nicht auch kompliziert geht? Denn wie am 14. Juni die US-Website Touch Arcade berichtet, wurde die aktuelle Beta-Version der iOS Steam Link App, an deren Beta-Test die Redaktion teilnimmt, offensichtlich um ein kleines, aber feines Detail beschnitten. Im Steam Store fehlt der Kaufen-Button. Stattdessen liest man dort Available for Purchase from your PC. Zum Kauf an ihrem PC erhältlich. Interessanterweise konnte das Team von Touch Arcade aber dennoch bereits im Steam Wallet bestehendes Guthaben ausgeben, etwa für das Öffnen von PUBG-Lootkisten. Doch es gibt via App keine Möglichkeit, das Steam-Guthaben aufzuladen oder Spiele gegen Geld zu kaufen. Und das, obwohl man ja lediglich seinen eigenen PC fernsteuert. Wer aber bei Steam einkaufen will, der muss tatsächlich zur Maus greifen und das an seinem PC tun, bevor er den ganzen Rest wieder mit seinem Mobiltelefon streamenderweise bedienen kann. Das ist so kundenunfreundlich und unnötig kompliziert, dass ich damit rechne, dass es so in der finalen Version der App landen wird. Und wenn wir schon bei Cross-Plattform-Hack-Mack sind, es gibt da noch einen großen Aufreger diese Woche. Fortnite-Spieler auf der PlayStation 4 von anderen Plattformen ausgesperrt. Die letzte News des Tages behandelt ein Thema, das eigentlich andauernd im Konsolenkosmos schwelt und immer wieder mal wie jetzt gerade ausbricht. Cross-Platform-Play, also das Spielen über verschiedene Plattformen hinweg. Konkret ist es die PS4-Version des Battle Royale-Spiels Fortnite Battle Royale, das in der Kritik steht, weil man dort zwar seinen Spielstand samt Erfolgen, Freischalt-Items und Mikrotransaktionseinkäufen an einen Epic-User-Account bindet. Dieser User-Account kann aber nicht auf allen anderen Plattformen genutzt werden. Das bemerkten jetzt viele Spieler anlässlich des Releases von Fortnite Battle Royale auf der Nintendo Switch, wo eine Fehlermeldung beim Login-Versuch ganz klar sagt, was Sache ist. Zitat: Login gescheitert. Dieser Fortnite-Account ist mit einer Plattform verbunden, die es ihm nicht erlaubt, auf der Switch zu funktionieren. Weder die Fortnite-Website noch der Epic-Kundendienst können daran etwas ändern. Um Fortnite auf der Switch zu spielen, erstelle bitte einen neuen Account. Zitat Ende. Auf Nachfrage bei Epic, welche Plattformen denn das Übertragen des Spielfortschritts auf die Switch erlauben, antwortete Nick Chester, PR-Manager bei Epic mit einer Liste. Xbox One, PC, Mac und Mobile. Es bleibt also nur die PS4-Fassung übrig, die im Übrigen auch kein Crossplay mit der Xbox One erlaubt. Diese Inkompatibilität zwischen den Plattformen ist aktuell der Anstoß von viel Ärger und Kritik. Schließlich hatten Sony, Epic und Nintendo im Vorfeld und während der Spielemesse E3 die Möglichkeit, ihre User zu informieren, sie zu warnen. Jedoch erfuhr es die Spiele-Community erst durch die Fehlermeldung beim Login-Versuch. Das ist bitter. Und dann wäre da noch Sonys Rolle, da der Konzern mit dem Abschotten der PS4-Nutzer von den Konsolenkonkurrenten all diese Probleme verursacht. Dass Sony so handelt, ist nicht neu. Vor einem Jahr etwa begründete Jim Ryan, Head of Global Sales und Marketing, die Tatsache, dass die PS4 bei den neuen Cross-Plattform-Spielmöglichkeiten von Minecraft und Rocket League ausgeschlossen ist, wie folgt. Zitat: Wir haben einen Vertrag mit den Menschen, die mit uns online gehen, dass wir uns um sie kümmern und sie sich im kuratierten PlayStation-Universum befinden. Diese Menschen, die in vielen Fällen auch Kinder sind, externen Einflüssen auszusetzen, die wir in keiner Weise beeinflussen oder kontrollieren können, das ist etwas, über das wir sehr sorgfältig nachdenken müssen. Zitat Ende. Und? Hat das Nachdenken etwas gebracht? Ein Jahr später, angesichts des Fortnite-Aufregers aktuell, wandte sich Sony mit folgendem Statement an die BBC. Zitat: Mit über 80 Millionen monatlich aktiven Usern im PlayStation Network haben wir eine riesige Community von Spielern aufgebaut, die zusammen Fortnite und alle anderen Online-Titel spielen kann. Wir bieten außerdem Fortnite-Crossplay-Unterstützung mit PC, Mac, iOS und Android-Geräten an und erweitern damit die Möglichkeiten für Fortnite-Fans auf der PS4, mit noch mehr Spielern auf anderen Plattformen zu spielen. Zitat Ende. Und die Moral von der Geschichte? Vertraue auf eine Übertragbarkeit deines Third-Party-Accounts auf PlayStation nicht. Und nun, werte Zuhörer, kommen wir zur Nachspielzeit. Wir haben das Ende der Sendung beinahe erreicht. Ich dimme schon mal das Licht, doch bevor ich euch letztendlich rauswerfe, verlese ich, wie immer, die interessantesten Spiele-Releases in den kommenden 2 Wochen. Sprich, das erscheint zwischen dem 16. und 29. Juni auf PC und Konsole. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Und zunächst noch eine kleine aktuelle E3-Release-Info. Das Indie Jump'n'Run Unravel 2, in dem man wie im ersten Teil die rote Wolfigur Yarny steuert, nur diesmal mit einem Koop-Partner, das erschien direkt bei seiner Ankündigung letzte Woche, ist also seit dem 9. Juni für PS4, PC und Xbox One zu haben. Und für die 2 Leute, die es noch nicht bemerkt haben, Fortnite Battle Royale ist nun auch für Nintendo Switch verfügbar. Und am 14. Juni hat auch noch Wreckfest, das Destruction-Derby-artige Rennspiel des finnischen Teams Bugbear, die lange Early-Access-Phase auf dem PC verlassen. Konsolenversionen sollten noch bis Ende des Jahres folgen. Tja, und so richtig los geht es mit den zukünftigen Releases erst am 22. Juni. An dem Tag erscheint etwa Mario Tennis Aces für die Nintendo Switch. Eins dieser heiteren Mario-Sportspiele mit fetzigen Superaufschlägen und dem Personal der Mario-Titel als spielbare Sportler. Auf dem PC kommt am 22. der Jahreszeiten-DLC für die Sims 4 raus. Für 40 € bekommt man damit Trommelwirbel, Wettereffekte im Spiel und saisonale Aktivitäten, Feiertage und Gärtnerei. Heieiei. Und für die Xbox One kommt am 22. Juni Sudden Strike 4. Das Echtzeit-Strategiespiel ist für PC und PS4 schon länger raus. Dafür bekommen Xbox-Nutzer in der sogenannten European Battlefields Edition 3 zusätzliche Maps spendiert. Am 25. Juni kommt das Jump'n'Run-Adventure Another World auf die Switch. Das Original von 1991 ist für seine damals beeindruckenden Rotoskopie-Animationen und die packende Stimmung bekannt. In der Spezialedition, die für den PC seit Jahren verfügbar ist, gibt es wahlweise die pixelige Originalgrafik oder eine aufpolierte HD-Optik. Auch die Soundeffekte lassen sich zwischen dem Original und einem Remaster umstellen. Am 26. Juni kommt das hochgelobte Action-Rollenspiel Nier Automata, das für PC und PS4 bereits im März letzten Jahres erschien, endlich auf die Xbox One, und zwar inklusive aller bislang erschienenen DLCs. Wer hierzu mehr wissen will, dem empfehle ich Jochens Wertschätzung in unserem Archiv. Ebenfalls am 26. Juni, und zwar für PC, PS4 und Xbox One, erscheint The Awesome Adventures of Captain Spirit, ein kleines Standalone-Spin-Off zur Dontnod's Adventure-Reihe Life is Strange. Und dieses kleine Spin-Off kommt auch von Dontnod. Das Spiel, in dem wir in die imaginäre Welt eines kleinen Jungen eintauchen, wird kostenlos erscheinen und darin sollen auch einige Bezüge zu Life of Strange 2 enthalten sein, an dem Dontnod ebenfalls, unter anderem, aktuell arbeitet. Am 27. Juni erscheint Rainbow Skies für alle PlayStation-Plattformen, also PS4, PS Vita und sogar PS3. Der deutsche Entwickler SideQuest Studios bleibt dabei der Formel des Vorgängers Rainbow Moon treu und serviert sehr traditionelle JRPG-Kost. Rundenkämpfe, sammelbare Monster, massive Quests, knallbunter Look, eine in Kacheln unterteilte Spielwelt. Bei Kritikern und Usern konnte der Vorgänger noch nicht ganz überzeugen. Hoffentlich gelingt Teil 2 den Entwicklern besser. Am 28. Juni gibt es zwei Release-Nachzügler für die Switch. Einmal The Blob, ein mittlerweile 10 Jahre altes, farbenfrohes Hüpfspiel, in dem wir mit einer Art lebendigem Farbklecks eine schwarz-weiße Spielwelt bunt anmalen und dabei auch die Soundkulisse gestalten. Ich kann es wirklich empfehlen. Und als zweiter Switch-Release an dem Tag das deutlich neuere MotoGP 18, Motorradrennsport aus dem Hause Milestone. Am 29. Juni dann kommen wieder viele Spieler auf einen Schlag. Auf dem PC, der Xbox One und der Nintendo Switch etwa landet Activisions Crash Bandicoot Insane Trilogy. Das sind HD-Remakes von drei Crash Bandicoot PS1-Spielen. Für die PS4 verkaufte sich diese Sammlung erstaunlich gut, obwohl das Gameplay meiner Meinung nach gar nicht so gut gealtert ist. Am gleichen Tag kommt auch noch der Switch-Port von Wolfenstein 2, The New Colossus raus und damit eins der eher erwachseneren Spiele für die Nintendo-Plattform. Und dann kommt am 29. Juni auch noch Ubisofts The Crew 2 für die PS4, die Xbox One und den PC. Der zweite Teil des Open-World-Rennspiels, in dem man, in Anführungszeichen, die gesamte USA befahren kann. Und die Anführungszeichen gibt es freilich, weil die Spielwelt zwar wirklich riesig ist, aber halt eine stark komprimierte und umgebaute USA als Rennstrecke anbietet. Teil 2 kommt mit verbesserter Grafik und neuen Vehikeln wie Booten und Flugzeugen daher. Wie sein Vorgänger hat The Crew 2 stark ausgeprägte Rollenspielmechaniken und reiht sich damit eher in die Game-as-a-Service-Ecke ein. Mehr noch als die Forza Horizon-Reihe. Das war es auch schon mit den Releases. Das war es mit dem Magazin. Aus, vorbei, Abpfiff. Ihr könnt jetzt also weiter Fußball gucken. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir hören uns dann kurz vorm Achtelfinale wieder. Bis dahin.